Wie geht das nochmal? Willkommen zu einer neuen Folge. Willkommen zu einer neuen Folge, eine kleine Cola ohne Eis. Eis?
Oiski Poiski, kennst du das noch?
Ja, stimmt.
Joa, das ist so alt.
Folge 9. Es ist ein bisschen Zeit vergangen und wir machen am Anfang erstmal ein bisschen Recap. Wir haben kurz bevor wir heute aufgenommen haben, heute ist Samstag, der 2. Oktober, haben wir mal auf Instagram eine Umfrage gestellt und euch gefragt, was ihr eventuell für Fragen oder Themen habt, die wir behandeln sollen. Und abgesehen von Gregor, der uns ein Smiley mit Herzaugen geschickt hat, gab es nur eine Rückmeldung und das wird auch unser Hauptthema für diese Folge und das war von Tim. Und beziehungsweise
Timme.
Keine Frage, sondern eher als Themenvorschlag und zwar Gear Acquisition Syndrome. Also auf Deutsch
das Haben-Wollen-Syndrom.
Richtig. Und aber halt auf Foto- bzw. Video-Equipment bezogen. Das wird unser Hauptthema. Davor wollen wir aber einmal kurz ein bisschen Recap machen zu meinem Urlaub, einer Fotomesse, auf der ich war und als kleines Sidekick-Thema das neue iPhone, was vorgestellt worden ist im September und inzwischen auch erhältlich ist, was ein paar coole Foto- und Video-Feature hat. Und ich würde sagen, wir fangen am besten einfach mal an mit meinem Urlaub, wo es ja darum ging, nehme ich meine Kamera mit oder nicht und mache ich Fotos oder nicht. Und ich habe sie mitgenommen. Ich habe keine Polaroid- oder Sofortbildkamera gekauft, sondern einfach nur meine normale Kamera mitgehabt mit dem 30 mm, also auf Vollbild
knapp 50,
fast 50, fast genau. 50, ja. Und ich hatte sie zweimal draußen, also in der Hand. Einmal um 6 Uhr morgens, als ich nicht schlafen konnte, weil irgendwie Mücken trotz Mückennetz irgendwie bei uns ins Schlafzimmer gekommen sind und ich irgendwie durchstochen wurde. Jana war sehr dankbar, dass ich süßeres Blut hatte als sie, weil sie hat, glaube ich, nicht einen Mückenstich in dem ganzen Urlaub.
Wusstest du, dass Mücken nach CO2, also nach ausgestoßenem CO2 suchen? Die suchen nicht nach süßem Blut oder so, sondern die, deswegen fliegen die immer so nah vor den Mund.
Ah, okay. Ja.
Sorry.
Ja, alles gut. Weiter. Ja, und dann bin ich irgendwann morgens früh, es war noch vor Sonnenaufgang und dachte so, naja, komm, ich gehe jetzt ans Wasser, das war 500 Meter weg. Und dann dachte ich, nehme ich einfach mal meine Kamera mit, vielleicht kann ich ein paar coole Fotos schießen. Ist auch das eine oder andere schöne Bild bei rumgekommen, das können wir auf jeden Fall auch auf dem Account teilen.
Eins habe ich ja schon geteilt, als ich die letzte Folge hochgeladen habe.
Stimmt, genau.
Aber ich weiß nicht, ob das ein Kamera...
Ich glaube, das war ein Handy-Foto.
Ja. Genau.
Genau. Und dann haben sowohl Jana als auch ihre Schwester sind sehr tierlieb und in Kroatien gibt es relativ viele Straßenkatzen.
Im Winter kommen die immer raus, sind die Streukatzen.
Ja, okay. Und irgendwie hatten wir in kürzester Zeit so 7 Katzen bei uns jeden Morgen auf dem Balkon, die dann halt irgendwie von uns dann vielleicht auch Futter gekriegt haben. ja, und dann,
Einheimische lieben es.
Genau, und dann vor allem auch die Vermieter lieben es, wenn am nächsten Tag die Katzen da sind, aber die Mieter nicht mehr.
Ja.
Nee, aber waren alle entspannt und lieb die Katzen und ja, dann habe ich irgendwie 1-2 Fotos von den Katzen gemacht und dann ist daraus irgendwie entstanden, ich habe Janas Schwester und ihrem Mann quasi eine Empfehlung ausgesprochen für eine Kamera, die sie sich kaufen können, weil Janas Schwester macht ein eigenes Business mit selbstgenähten Sachen.
Streukatzen.
macht Bettwäsche und Klamotten und sowas und halt alles selbstgenäht, echt cool. Könnt ihr auf jeden Fall mal auschecken. Das wird einfach meine Empfehlung für diese Folge. Das kommt dann am Ende nochmal.
Ja.
Ihr Mann ist Lehrer und ist für in der Schule irgendwie auch so ein bisschen für Website und Fotos Leuten und sowas
zuständig. Welche hast du empfohlen?
Und ich habe denen die A6100 empfohlen. Ist eine Sony mit APS-C-Sensor und dazu ein Tamron Sigma 1770, was jetzt gerade relativ frisch rausgekommen ist, 2.8, was halt, ne, die haben halt gesagt, wir wollen nur ein Objektiv, wir haben Summe X, ich glaube 1.500 €.
Ja.
Und wollen das und das machen. Und dann habe ich halt geguckt, was quasi in dem Budget möglich ist und glaube, ich habe damit eine ganz gute Lösung gefunden für die beiden und habe dann, und da hatte ich, glaube ich, auch die längste Zeit meine Kamera in der Hand, den einfach so ein bisschen erklärt,
das was ist ISO, das was Sony ist Verschlusszeit. Gezeigt.
Ja. Was ist ISO, was ist Verschlusszeit, was ja. ist Blende, was muss ich drehen, um was für einen Effekt zu kriegen. Und von daher war das eigentlich ganz cool, weil das so ein bisschen beibringbar und aber ja, ich habe auch tatsächlich mein Handy fast jeden Tag zu Hause gelassen, wenn wir irgendwie unterwegs waren, um einfach ein bisschen abzuschalten und ich habe es auch nicht vermisst. Also ich habe mich nicht versucht mit People-Fotografie. Ich habe einfach mal Urlaub sein lassen und war auch eigentlich sehr happy damit.
Ja, das ist auch fein. Das war ja auch eigentlich so dein Plan am Anfang. Ne?
Genau.
War das auch fancy.
Ja, ist auch gut. Dann kommen wir einfach direkt zum nächsten. Ich war auf der Fotopia in Hamburg. Eine Fotografie und ja, Filmmesse jetzt nicht so richtig. Es war hauptsächlich ja, Fotografie, Foto, ne? aber... Inzwischen ist das ja doch schon auch sehr überschneidend, sodass die Aussteller auch viel Richtung Video mit dabei hatten. Und das war echt ganz cool zu sehen. Wir wären eigentlich gerne zu zweit oder beziehungsweise zu dritt mit meiner Schwester zusammengegangen, was dann relativ kurzfristig noch verhindert. Aber ich konnte das auch mit meiner Schwester cool genießen, weil die auch immer sehr interessiert daran ist, was ich so mache. Und ich konnte ihr so ein bisschen erzählen, was so quasi in meinem Kopf so durchgeht, wenn wir über die Messe gehen. Und war sehr cool designt, muss ich sagen. Sehr messeuntypisch, alles sehr dunkel gehalten. Also die Halle war nicht irgendwie groß beleuchtet und war sehr Hamburg-typisch. Dadurch, dass sie relativ klein war für eine Messe in den Hamburger Messehallen, war relativ viel Leerfläche. Das haben sie aber mega cool genutzt und haben ultra viele Container aufgestellt, super viele bunte Container.
So als Kulisse, da
genau,
konnte
Kulisse.
Man das, ne?
Okay. Und das war echt cool. Und haben dann teilweise auch die untersten Container dann aufgemacht und da dann quasi so ein bisschen Instagram-Ecken gemacht. Die eine, eine Container war dann mit Schwarzlicht ausgeleuchtet, wo du dann irgendwie leuchtendes Tape hattest, was du irgendwie an die Wände kleben konntest. In der anderen, Henning macht hier Radau. In der anderen war dann alles gelb gestrichen und war ein gelber Stuhl drin oder so. Also, ne,
also so ein bisschen Themen, so,
genau, Themen-Ecken. Und dann gab es halt die großen Fotohersteller, oder Fotografie, ich bin gerade Kamera.
Kamerahersteller.
Wow, Kamerahersteller, nicht Fotografiehersteller. und halt war so ein bisschen Ausstellung, ein bisschen Street Photography und dann gab es halt auch noch ein paar Bühnen, wo dann Vorträge gehalten werden. Da habe ich aber tatsächlich gar nicht groß irgendwie geguckt, was Sache ist. Aber war irgendwie auf jeden Fall ganz cool. Canon hatte einen großen Stand, wo man kostenlos seine eigenen Bilder ausdrucken lassen konnte in DIN A2, was halt die Kosten für das Ticket auf jeden Fall quasi wieder reingeholt hat, also mega cool. Ja. Hatten da ihre Riesendrucker stehen und dann konntest du einfach ein Bild airdroppen und ausdrucken.
Nice.
Das war auf jeden Fall cool und ja, war einfach spannend zu sehen, was so irgendwie da ist und ich habe davor Marcel, der ja auch schon bei uns mit dem Podcast war, war am Tag davor da und war so, ja, irgendwie ziemlich klein und fand ich jetzt nicht geil. Und dann habe ich da auf der Messe noch jemanden getroffen, den ich auch irgendwie aus der Branche kannte. Und der sagte auch so, ja, feiere ich jetzt nicht. Und ich war so, ja, okay. Also ich finde es irgendwie ganz geil. Mhm. Und dann aber auch relativ schnell gemerkt, dass wir irgendwie mit unterschiedlichen paar Augen darüber gegangen sind, dass ich halt mit dem Gedanken hingegangen bin, so, ich informiere mich sehr viel über die Technik, die so rauskommt.
Ja.
Hier gibt es wahrscheinlich auch an den Messeständen wenig Leute, die mir mehr erzählen können, als ich schon weiß. Aber ich finde, eine Messe ist halt einfach cool dafür. Also, und dafür gehen ja die meisten Hersteller auch dahin, um den Leuten eine Möglichkeit zu geben, das anzufassen. Mhm. Dass du nicht in diese Situation kommst, ah ja, auf Amazon mit Prime bestellen, damit ich es wieder zurückschicken kann, sondern einfach mal in die Hand nehmen und fühlen, hey, wie so. Ich hatte alle Kameras, die ich jetzt sagen würde, worauf ich Lust hätte zu upgraden, hatte ich einmal in der Hand. Und das war eine Canon C70, eine Sony FX6 von Zcam. Das sind so kleine Cubes, so Mini-Reds quasi vom Formfaktor. Eine C300 und einfach alles mal in der Hand zu haben, war mega cool. So, und einfach dafür mal einen Blick zu kriegen und dann halt sich auch irgendwie kurz unterhalten zu können.
Ich finde, da ist also gerade was so dieses Anfassen und Ausprobieren angeht, Du könntest natürlich auch in Fachhandel gehen.
Na klar.
Ich finde aber tatsächlich, so eine Messe ist dann so ein bisschen ungezwungener.
Ja.
Also es ist dann nicht so, und welche kaufst du jetzt?
Genau.
Brauchst du noch was dazu? So, sondern es ist halt einfach so, hey, wir zeigen uns mal, du kannst es mal in die Hand nehmen, mal ein bisschen ausprobieren, vielleicht auch ein bisschen spezifischere Fragen stellen. So. Und dann ist dir aber auch keiner böse, wenn du nicht direkt eine bestellst, weil die genau wissen, dass der Großteil der Leute genau dafür mal hinkommt.
Genau.
Das, vielleicht auch, weil es nicht im eigenen Budget ist oder so, aber sozusagen mal die Möglichkeit zu haben, damit in Berührung zu kommen.
Ja, und das ist halt super entspannt. Und ja, deswegen fand ich das total cool, weil man halt einfach, ja, einfach mal Sachen in die Hand nehmen konnte, einmal ein Gefühl dafür zu kriegen. Und was halt auch zum Beispiel super schwierig ist, Größenverhältnis hinzukriegen. Dann siehst du halt irgendwie ein Bild von einem Online-Shop. Ja. Dann denkst du, ja, okay, sieht kompakt aus.
Aber wie groß ist sie tatsächlich?
Genau, und wie gerade bei Kameras, wenn du irgendwie jetzt nicht die auf ein Stativ oder ein Gimbal packst, beim Video ist halt das schon relativ wichtig, wie die Gewichtsverteilung ist. Das ist tatsächlich was bei meiner Kamera relativ schwierig ist, wenn man die nicht aufbaut, weil die halt einen sehr leichten Körper hat. Und wenn du da irgendwie ein 1,5 Kilo Objektiv drauf machst dann und die nur in einer Hand hältst, dann will sich gefühlt dein Handgelenk die ganze Zeit nach vorne biegen, weil halt das Objektiv viel schwerer ist als der Kamerakörper. So. Und von daher, dafür war das total cool. Und da habe ich zum Beispiel gemerkt, dass die Sony FX6 mit Abstand am austariertesten ist, weil der Griff halt wirklich quasi in der Mitte des Buddies ist, zwischen Objektiv und aber auch Kamerakörper, und ließ sich super gut in der Hand halten. Und
das ist also halt, würdest du die Sony so ein bisschen genau als das eine Produkt-Highlight herausheben?
Auf jeden Fall. Ich kannte ja von, den können wir übrigens auch mal einladen, Robert. Also Rob, der hat die FX9. Die FX6 ist ja quasi die kleine Schwester, so ein bisschen abgespeckt. Daher weiß ich schon, was die grundsätzlich kann. Und finde das so vom Feature-Set echt cool. Und zum Beispiel quasi die Parallele dazu zur FX6, die Konkurrenz von Canon, würde ich jetzt sagen, ist die C70. Die sind quasi von dem, was sie anbieten können an Auflösung und Bildraten und Autofokus und in eingebauter ND, sind die beide sehr, sehr ähnlich.
Ja.
Und auch kostenmäßig relativ ähnlich, beide so um 5.000, 6.000 Euro rum. Aber da ist dann zum Beispiel, wenn du sagst, okay, die können eigentlich fast alles gleich, beide eigenen Objektive sind auch relativ gleich teuer, also sowohl die RF-Linsen als auch Sony E-Mount, die G-Master liegen beide irgendwie so bei 1.500 Euro aufwärts für eine Linse, die nativ funktioniert. Das ist alles sehr, sehr ähnlich, das sind wirklich nur Kleinigkeiten, und dann finde ich, ist halt so ein Faktor wie Formfaktor bzw. Handhabung extrem wichtig, der dann halt auch ausschlaggebend sein kann. Und dann kannst du auch sagen, okay, dann lege ich lieber irgendwie 500 Euro mehr drauf und habe eine Kamera, die ich nicht noch irgendwie, wo ich doch nicht noch irgendwie was ranbauen muss, damit sie ergonomisch gut funktioniert. Ja. So. Und genau dafür finde ich das super.
Ja, das klingt doch gut.
Und auch einfach so war die Messe cool. Du konntest da irgendwie ein paar Körbe werfen draußen auf so einer aufgeblasenen, wie quasi so ein kleiner Spielomat, wo man das mit Mini-Basketballen macht und es rollt wieder zurück und du wirst hinterher, nur einfach riesig.
Ach krass, geil,
coole Idee. Dann war da ein Typ, der FPV, also First-Person-Drohnen, quasi dir mal die Möglichkeit gegeben hat, auch mal eine Brille aufzusetzen, um mal mitzufliegen. Nicht selbst zu fliegen, aber mitzufliegen.
Okay.
Auch mega geil. Ist tatsächlich, glaube ich, ein Projekt, was ich mir über den Winter mal ausprobieren wollte oder möchte. Das einfach mal am Simulator mal ein bisschen zu fliegen, ist was komplett anderes als so eine
Simulator?
Vollautomatische DJI-Drohne zu fliegen.
Ach so, okay.
Ja, am Simulator, weil wenn du dir, also so eine, du kannst dir so eine Drohne für, ich sag mal, 300 Euro aufwärts, kannst du dir irgendwie eine basteln. Und du musst halt aber, es ist nicht wie bei einer normalen Drohne, dass du einfach, du sagst, okay, flieg hoch und sie fliegt hoch und sie bleibt da, sondern du musst halt durchgehend sagen,
ich möchte hoch, ich möchte runter, ich möchte links, also es ist dann rechts. Eher Modellflug.
Genau.
So, okay. Okay,
und halt ohne Positionierung, ohne GPS, ohne keine Ahnung was.
Aber dadurch werden dann halt auch so Shots möglich, wie man die dann aus diesen Videos kennt.
Exakt. Und das macht es halt aber extrem schwierig. Und er meinte, als er angefangen hat, das zu lernen, gab es solche Simulatoren noch nicht. Und er meinte halt, das heißt, jeder Fehler hieß 300 Euro. Also natürlich nicht ganz, weil kannst du die halt selbst zusammenbauen. Aber er sagte halt, es ist halt jedes Mal nach 2 Minuten crashen und dann setzt dich wieder hin und bastelst neu, damit du danach wieder fliegen kannst. So. Und das kannst du halt auf jeden Fall mit dem Simulator vermeiden. Und er sagte so, 5 bis 7 Betriebs-, also wirklich aktive Zeitstunden im Simulator und dann kriegst du so die Basics drauf, dass du so ein Ding fliegen kannst, ohne direkt dich in den Baum zu jagen.
Abgefahren.
Also es ist wirklich, es ist komplett anders als normales Drohnenfliegen oder irgendwie sowas in der Art. Und da habe ich aber, glaube ich, Bock drauf, weil man das, glaube ich, auch ganz gut am Simulator zu Hause einfach mal ein bisschen in der Winterzeit auch gut machen kann. Und ja, von daher war auf jeden Fall ein cooles Erlebnis und würde ich nächstes Jahr, glaube ich, auch wieder drauf gehen auf die Messe. Ja,
diesmal bin ich da noch dabei.
Ja. Gut. Wir haben vor dem Podcast haben wir noch gesagt,
wir okay, halten das kurz.
iPhone, Messe und Recap vom Urlaub maximal 10 Minuten. Jetzt sind 15 Minuten vergangen und wir haben noch nicht mal über das iPhone gesprochen.
Ja, aber das iPhone können wir, glaube ich, relativ kurz halten. Also es gibt das gleiche Line-Up im Prinzip wie im letzten Jahr. Ein Mini, ein normales 13er, ein 13 Pro und ein Pro Max. Pro Max.
So, willst du das so weit aufbröseln? Ich hätte jetzt einfach nur gesagt, neue Features von den...
Naja, ich wollte nur ein bisschen einleiten.
Okay.
Aber im Prinzip ist das, was jetzt für Foto und Video interessant ist, ist dann bei den, gibt es bei allen Modellen einmal diesen Kinomodus. Jeder, der sich so ein bisschen mit den neuen iPhones beschäftigt hat, kennt es. Das ist einfach, dass man im Prinzip bei der Videoaufnahme gibt es eine softwareseitige Unschärfe. Fokussiert werden da meistens eigentlich Menschen. Also wenn man Menschen fotografiert, werden die priorisiert. Man kann aber eben auch dann sagen, okay, ich möchte aber die Dose Bier, nee, die kleine Cola im Vordergrund möchte ich.
Die ohne Eis.
Die ohne Eis. Die möchte ich scharf haben und dann den Hintergrund unscharf. Was das Ganze irgendwie ganz cool macht, ist, also dadurch, dass es halt softwareseitig ist, eine errechnete Unschärfe, kannst du es hinterher anpassen. Also man kann so Schärfe Verlagerungen, wie man die jetzt aus Filmen kennt, von einer Person im Vordergrund auf dem Hintergrund oder sowas, kann man nachträglich noch machen, wenn man das vom Timing beispielsweise irgendwie verbockt hat.
Für Laien formuliert Porträtmodus nur in Video.
Ja, stimmt. Hast du recht. Dann bei dem Pro-Modellen ist die Telelinse noch teliger geworden.
Mhm. Äquivalent von 77 mm statt 56.
Mhm. Oh, krass. Ja. Dann ist das ja auch endlich mal richtig Tele.
Ja.
Ja, okay, das ist tatsächlich, also diese Zahl wusste ich nicht. Und was ich bei dem Pro tatsächlich wirklich beeindruckend finde, ist der Makromodus. Der ist wirklich pervers. Und ich bin keiner, der irgendwie was mit Makrofotografie oder so zu tun hat, aber du kannst diese iPhone-Kamera kannst du so gefühlt einen halben Zentimeter von irgendeiner Oberfläche weghalten.
Ich habe ein Review vorhin gelesen, das sind 2 Zentimeter sind die minimale Fokus. Entfernung.
Nee, ich hatte das schon dichter dran, safe.
Okay, dann.
Also, weiß nicht, ob das vielleicht noch ein Unterschied zwischen den 3 Kameras oder so ist, aber ich habe das wirklich schon so dicht dran gehalten, dass du auf einer Tüte, wo du keine Oberfläche siehst, siehst du eine Struktur von dieser Tüte.
Ja.
Also das ist schon echt extrem. Ist natürlich auch sehr nischig, also Makrofotografie ist ein relativ kleiner Bereich, aber diese Möglichkeit zu haben mit einem fucking Telefon, ist halt schon...
Und also vor allen Dingen auch in der guten Qualität. Ne? Also das ist das, was man viel, wenn man so ein bisschen irgendwie den Smartphone-Markt verfolgt, gab es viele Leute, viele Handyhersteller, die dann noch eine 4. oder sogar 5. Linse hinten auf die Rückseite des Handys gepackt haben und dann war es halt so eine 2-Megapixel Makrokamera. Also dann halt wirklich so nach dem Motto, okay, wir brauchen noch eine Kamera mehr. Ah ja, guck mal, für 13 können wir hier noch diese Makrokamera mit 2 Megapixel einbauen. Lass die nehmen, nur damit wir ein Feature mehr haben.
Dass wir eine Kamera mehr haben als...
Genau, ja, so okay. Und bei dem iPhone ist es jetzt so gelöst, dass die Ultraweitwinkelkamera nicht wie bei den vorherigen Modellen quasi nur einen Fokuspunkt hat und alles ist scharf, kannst du sie jetzt fokussieren und dementsprechend kannst du sie halt auch extrem nah fokussieren.
Ja, naja, das ist schon ganz cool.
Ja. Und für Video interessant ist das Features aktuell noch nicht da, aber ProRes soll in die iPhone Pro-Modelle kommen.
Ja.
Wo ich mal echt gespannt bin, wie die das umsetzen wollen, gerade was Datenraten angeht. Ist es auch so, dass es limitiert ist, dass das kleinste Modell mit dem Speicher von 128 GB nur in Full HD ProRes aufnehmen kann und nicht 4K. Wobei auch da schon Leute spekulieren, ob das damit zusammenhängt, weil der Speicher sonst zu schnell voll wäre oder kleinerer Flash-Speicher grundsätzlich langsamer läuft als größerer. Also das ist auch unabhängig von Handys so. Wenn du eine 4 Terabyte SSD extern kaufst, hat die höhere Datenübertragungsraten als eine 100 Gigabyte SSD. Das ist einfach so. Weiß man nicht. Aber ja, das Feature wurde vorgestellt, ist aber noch nicht da. Aber bin ich mal gespannt, weil wenn ich das zum Beispiel bei meiner Pocket sehe, die hat, glaube ich, die kann auch ProRes aufnehmen in 422 und hat da 200 Megabyte die Sekunde.
Das ist sportlich.
So, und
da macht dann auch die 1 Terabyte Speichervariante dann Sinn.
Definitiv. So. Ich glaube nicht, dass es der Codec sein wird, weil ich glaube, das ist zu viel, wenn du das hochrechnest, da ist ja der Speicher irgendwie in 10 Minuten voll.
Ja.
Ich habe irgendwas gelesen oder gehört, dass wohl bis zu 2 Stunden Aufnahme auf einem 256 Gigabyte Gerät gehen sollten. Hieß aber natürlich, wenn du sonst wirklich nichts drauf hast. Also es wird schon sehr datenintensiv sein,
ja,
aber
klar.
Für ja, Leute, ich glaube, das ist dann für Leute, die viel mit Social Media oder YouTube arbeiten oder ähnliches, halt noch ein bisschen nachbearbeiten, glaube ich, ganz cool.
Ja.
Weil du dann, wie ich von ausgehe, nicht dieses digitale Nachschärfen und dieses HDR und sowas, was die iPhones ja extrem gut können, aber was halt schnell auch sehr unnatürlich aussieht,
ja.
Dass sie das halt nicht mehr haben
lassen. Ja,
genau, und du quasi selbst die Möglichkeit hast, einzustellen, was du da machen möchtest.
Ja. Also es geht so ein bisschen Richtung, also es wird ein bisschen professioneller. Ne? Bei dem 12er war es das Apple RAW-Format, wo die Fotos sozusagen...
Was auch weiterhin besteht, genau.
Richtig, genau. Und jetzt halt der Zusatz, es ist kein RAW, aber es ist halt weniger komprimiertes,
genau, mehr
bearbeitetes.
Spielraum quasi.
Genau,
ja.
Mehr Spielraum im Video. Ja, bin ich mal gespannt, was dabei rumkommt.
Ja.
Ja, das sind
muss man mal beobachten, können wir sicherlich auch nochmal einen Nachtrag zu geben.
Ja, wenn das dann so weit ist und wir das vielleicht mal ausprobieren konnten.
Genau.
So.
Gut, ja, Gear Acquisition Syndrome. Die Frage oder das Thema hat uns Tim gestellt als ein Thema, über das wir reden bzw. diskutieren können. Henning hat das gerade am Anfang schon ganz gut zusammengefasst und hat gesagt, das ist das Muss-Haben-Syndrom.
Nein, Haben-Wollen.
Haben-Wollen-Syndrom.
Haben-Wollen-Syndrom, ja.
Ja, im Prinzip geht es darum, was, glaube ich, viele gerade im Anfang haben oder Leute, die sehr technikinteressiert sind, dass es schnell danach geht, ja, ich brauche das und das an Equipment, damit ich diese Art von Film oder Foto machen kann. Und gerade bei Anfängern wird, also wenn man so auf YouTube irgendwie bei Tutorials in Kommentaren guckt, oder Leute, die irgendwie Social Media aktiv sind und da in die Kommentarspalten guckt, ist wirklich immer, welche Kamera hast du? Womit hast du das fotografiert?
Welches Objektiv?
Welche Einstellungen hast du?
Ja.
Wenn man das, es geht sogar so weit, das fällt mir jetzt gerade auf, ich weiß nicht, für die Leute, die deutsche Foto-YouTuber gucken, die kennen bestimmt Benjamin Jaworski. Den kennst du doch
ja,
bestimmt
ja.
auch. Und der hatte mal eine Zeit lang, die habe ich früher auch gerne geguckt. Und der hatte mal, immer wenn er Fotos irgendwie gezeigt hat, hatte irgendwie mal so ein Format und das hieß, sag mal Einstellungen, Digga. Und dann hat er halt gesagt, ne, Blende hier, Blende 11, 20 Sekunden und keine Ahnung, wenn es um eine Langzeitbelichtung geht oder sowas. Was dann halt irgendwie gerne immer runtergemacht wird von den Leuten, so nach dem Motto, ja, scheiß drauf, es geht ja gar nicht um das Equipment, so mach einfach mit dem, was du hast. Und ich finde, es ist so ein bisschen von beiden was wahr. Und ich finde es auch irgendwie nicht falsch, wenn man sagt, so, hey, also gerade sowas wie Einstellungen erfragen, um zu sagen, so, hey, den Effekt möchte ich erzielen, wie hast du das gemacht?
Ja.
Dafür finde ich das schon cool. Aber genauso ist es halt auch so, dass eigentlich die Kameras nehmen sich heutzutage nicht mehr wahnsinnig viel.
Nee.
Die sind alle nicht schlecht. Ich glaube, das kann man auf jeden Fall sagen. Und trotzdem ist da immer von vielen Leuten, und ich muss mich da definitiv auch mit einbeziehen, so dieses. Ja, okay, aber wenn ich das so machen will, dann will ich es auch richtig machen. Dann brauche ich erstmal dieses 1000-Euro-Objektiv, damit das funktioniert. Oder
ja.
Dieses Licht in der Ausführung, damit ich das und das umsetzen kann. Und ja, ich glaube, das nimmt dann vielen auch die Energie aus den Projekten, weil sie dann sagen, so, ja, wenn ich das nicht habe, dann kann ich das gar nicht machen. Und dann probieren sie es auch nicht.
Ja.
Und ich glaube, ich habe das dadurch, dass ich würde schon sagen, sehr gezielt oder auch bewusst nur Geld ausgebe, tut mir das, glaube ich, ganz gut. Ich glaube, wenn ich da nicht so sorgsam wäre, dann hätte ich hier viel mehr Scheiße in meinem Arbeitszimmer stehen. Aber ich bin da definitiv von betroffen. So, ich habe viel Equipment, was ich auch alles schon benutzt habe, aber ich könnte auf jeden Fall auch einen Großteil davon wieder verkaufen, ohne es groß zu vermissen, weil ich auch mit der Anzahl an Drehs, die ich zum Beispiel aktuell habe, wo ich mit eigenem Equipment drehe, wahrscheinlich deutlich günstiger bei wegkommen würde, wenn ich es mir einfach mieten würde für den Tag.
Ja.
Ich habe mir halt irgendwann mal gesagt, also so, es ist jetzt nicht so, dass ich irgendwie drei Lagerräume hier voll an Equipment habe. Es lohnt sich nicht, mich auszurauben.
Nee, lohnt sich wirklich nicht.
Aber das ist halt einfach so, dass ich mir irgendwann mal gesagt habe, okay, ich will, dass wenn ich einen Auftrag habe oder irgendwie angefragt werde, dass ich mit dem Equipment, was ich habe, ohne eben zu einem Verleiher laufen zu müssen, eigentlich einen großen Bereich abdecken kann an Sachen, die ich damit machen kann. Und das geht jetzt nicht Richtung Hollywood oder keine Ahnung was, sondern ein Interview-Setup mal eben drehen können oder ähnliches. Ja, genau.
Aber ist es denn, also weil wir haben natürlich vorher kurz schon einmal drüber gesprochen, weil ich habe das halt zum Beispiel gar nicht. So, ich habe mit meiner kleinen Micro Four Third Olympus habe ich 6 Jahre fotografiert und ich habe damit bezahlte Jobs gemacht, weil es halt funktioniert hat. So, ich habe irgendwann dann gesagt, okay, es war dann tatsächlich technischer Natur, wo ich dann gesagt habe, der Autofokus ist einfach so langsam, die Lowlight-Performance ist so beschissen, einfach aufgrund der Gegebenheiten, dass ich gesagt habe, okay, jetzt muss mal was Neues her. So, und dann ist es aber tatsächlich so, dass ich dann gesagt habe, okay, aber ich will das Minimum. Also ich habe keinen Bock, viel mitzuschleppen. Meine Devise bei so einem Fotoshooting, wenn ich jetzt irgendwie mich mit jemandem treffe, ist eigentlich, ich möchte das Equipment in meine Hosentaschen kriegen.
Mhm.
So. Und tatsächlich ist es aktuell halt auch so mit meiner Fuji. Da habe ich ein Objektiv drauf, mein zweites Objektiv ist in der Tasche und einen dritten Akku habe ich auch in der Tasche. Also einen zweiten Akku habe ich in der Tasche. That's it. So, weil ich bin halt am ehesten draußen und viel mehr brauche ich nicht. So. Das heißt, ich habe das so gar nicht. So, und wenn es dann mal spezieller ist, dann ist, wie du sagst, dann gehe ich halt hin und leih mir was.
Ja.
So.
Zum Beispiel mein Licht.
Zum Beispiel dein Licht. Ja, genau, das ist halt so eine Sache. Ne? Ich hätte voll Bock auf die Aperture-Geschichte davon, ne? Die mit noch mehr Power.
Ja.
So, weil so ein Licht, große Softbox, das ist so mein Licht-Setup. Das finde ich super geil. Damit kann man mega viel machen.
Ja.
Aber halt für dieses Licht, was kostet das? 1.300 Euro oder sowas?
Ungefähr.
Und dann benutze ich das, keine Ahnung, einmal in 2-3 Monaten oder so, weil so viele Sachen sind es dann ja auch nicht. Dafür lohnt es sich dann halt wieder nicht. Das heißt, ich war tatsächlich noch nie an einem Punkt, jetzt mit der Art von Fotografie, die ich mache, wo ich gedacht hätte, oh shit, hätte ich mal das und das gehabt. Ich habe jetzt letztens für die Freiwillige Feuerwehr in Pinneberg, die hatten da Alarmübungen. Die haben ganz normalen, die haben ja auch so Übungsdienste, also Dienst heißt es dann natürlich, wo die dann immer unterschiedliche Sachen üben. Und dann war das halt mit der Kreisleitstelle so abgesprochen, dass da jemand einen Notruf absetzt, die wissen aber Bescheid, aber dann wird halt die Wache alarmiert. So, und die Leute, die aber Dienst hatten, die wussten nicht, dass es eine Übung ist. So, um halt, natürlich, wenn du da ankommst, dann siehst du die Leute, die Übungsleiter und sowas, das ist dann relativ schnell klar. Aber das wird dann trotzdem so realistisch wie möglich umgesetzt, so. Und ich wurde halt im Vorhinein gefragt, so, hey, hättest du nicht Lust, da ein paar Fotos zu machen? Ich so, klar, I'm in, habe ich Bock drauf, so, weil das so nah dran und so. Und es war tatsächlich auch eine andere Anspannung, weil es halt so, die hatten da echtes Feuer gemacht, in so einer Feuerschale, Rauchmaschine, Nebelmaschine, Drehleiter war da alles, also richtig groß aufgefahren. Und dann war es halt so, dass ich, das war furzdunkel. So, und gerade als die ersten Fahrzeuge kamen, irgendwann hatten die natürlich alle ihre LED-Lichter und so an, aber das war trotzdem halt immer noch spät abends. So, und ich war aber nie so, dass ich dachte so, ach kacke, hätte ich jetzt mal einen Aufsteckblitz. So, weil halt auch ein Aufsteckblitz, wenn du halt aus 15 Metern Entfernung halt ein Foto machst, dann ist das halt auch, bringt halt auch bedingt was.
Ja. Und so. Vor allen Dingen, es macht ja auch den, also es ist dann ja auch ein ganz anderer Look.
Ja.
Also gerade mit Blitz ist ja typisch dieses eingefroren. Man sieht sehr häufig, wenn man mit Blitz fotografiert, dass es geblitzt ist.
Ja, genau.
Was es dann halt auch wieder aus der Realität irgendwie ein bisschen rauszieht. Ja. Ich glaube tatsächlich auch, dass das Film sehr viel mehr dazu neigen lässt als Fotografie. Ich glaube, wenn du jetzt ein Fotostudio hast, dann kannst du sicherlich auch gerne in diese Argumentation kommen, dann brauche ich noch dieses Stativ und dann brauche ich noch das Licht und dann vielleicht noch den Hintergrund und dann vielleicht noch, ne, was weiß ich, irgendwie, oder wenn du Zeitraffer oder keine Ahnung was machst, da gibt es bestimmt auch genug Kleinkram, aber Video bietet halt einfach so viel, weil du kannst dir ein Stativ kaufen, du kannst dir einen Gimbal kaufen, du kannst dir einen Slider kaufen. Das sind einfach erstmal drei Art und Weisen, deine Kamera erstmal zu führen. Genau. Ja. So, dann gibt es Fotoobjektive, die du zum Film nehmen kannst, dann gibt es Filmobjektive. Wenn du Filmobjektive hast, dann kannst du einen Follow-Fokus dir holen, um einfacher fokussieren zu können, ohne die Kamera anzufassen.
Beziehungsweise
dann,
eigentlich muss man es sogar.
Genau, muss man es sogar. Dann gibt es Wireless-Follow-Fokus, das heißt, dass du zum Beispiel auch jemand anders das machen lassen kannst. Damit das jemand anders machen kann, braucht er aber auch das Bild. Dann brauchst du eine verzögerungsfreie Bildübertragung von deiner Kamera zu dem Bildschirm. Also es ist... Und das ist nur das Kamera-Department. Das ist jetzt noch nicht mal Licht angefasst oder Ton. Ne? Oder es ist halt einfach extrem equipment-lastig, wenn du das möchtest. Es geht aber auch sehr minimiert.
Ja.
Und das ist ja auch immer dieses irgendwie, wenn man in dieser YouTube-Welt bleibt, so alle sagen so, Gear doesn't matter, es ist scheißegal, nimm, was du hast. Und das nächste Video, was sie hochladen, ist What's in my camera bag? Und zeigen irgendwie 10.000 Euro Equipment in ihrem Rucksack.
Ja,
ja, also es ist so ein bisschen zweischneidiges Schwert. Natürlich ist es cool und für gewisse Anwendungen ist es auch wichtig oder sinnvoll, gewisses Equipment zu haben. Man muss es aber nicht immer besitzen, man kann es sich auch leihen. Und da, glaube ich, bin ich ganz gut drin. Ich bin jemand, der sich sehr ausführlich informiert. Ich glaube, ich bin auch viel, zum Beispiel Gregor kommt regelmäßig auf mich zurück und sagt so, ja, ich merke jetzt, ich will doch irgendwie ein Mikrofon oder doch irgendwie mal in Licht investieren. Und ich schicke ihm drei Links und kann sagen, das und das und das kann ich dir anhand von dem, was ich recherchiert habe, empfehlen, ohne es vielleicht auch zwingend ausprobiert zu haben, bei manchen Sachen sicherlich auch. Aber so das, was ich so quasi mir erlesen habe, dass ich weiß, was so Sache ist, weil es mich einfach auch interessiert.
Also wenn ihr eine Equipment-Empfehlung braucht, dann kann einfach eine DM schreiben,
genau.
Leon kümmert sich.
Ja. das ist so das eine und das andere ist halt so, ja, also ne, das ist, es geht auch mit einem Handy einen Kinofilm zu drehen. Aber ob das Spaß macht, ist eine andere Geschichte. Und dann zum Beispiel, wenn man da guckt, irgendwie in der Werbung, dann wird dann gesagt, das muss kein iPhone sein, ne? Irgendwie dieser Film wurde gedreht mit einem Handy. Und dann siehst du Behind-the-Scenes-Aufnahmen und der einzige Unterschied ist, das Budget ist das gleiche, das Licht ist das gleiche wie bei einem Hollywood-Film.
Aber statt einer Kamera haben sie das Handy ins Gimbal eingespannt.
Genau, und dann ist da aber trotzdem immer noch ein externes Objektiv vor. Oder keine Ahnung was, ne? Also das ist dann, und dann, natürlich sieht es dann in der Werbung geil aus, weil du denkst so, boah, Wahnsinn, ist das krass. Und dann sind halt aber auch einfach die, dann wurde halt für den Drehtag 100.000 Euro an Crew und Equipment und keine Ahnung was eingesetzt, um halt die perfekten Bedingungen zu schaffen, damit irgendwie
das Smartphone
dann, da in dem Moment im richtigen Licht scheint und dann die Aufnahmen auch cool aussehen. Ja. Da GoPro kriegt das zum Beispiel auch mega gut hin.
Ja, ja, klar. Und alle glauben immer, wow, geil, GoPro, bester Shit. So.
Ja, also ich glaube, die, was Marketing angeht, ich weiß jetzt nicht, ob die sind, glaube ich, nicht mehr in ihrer Peak oder in ihrer Hochzeit, aber so dieses, du siehst eine Werbung und denkst so, boah, ist das geil. Und das ist ja eine kleine Kamera, da muss ich ja nichts einstellen, das kann ich auch. Hm. Und dann fällt dir auf, dein Leben ist nicht spannend. Ne, du bist keiner, der einen dreifachen, du bist keiner, der einen dreifachen Rückwärtssalto auf dem Snowboard machst. Du surfst keine Wellen und siehst in der Welle irgendwie ein Hai oder kein, das so. Das sind sehr wenige Leute auf der Welt, die so unterwegs sind. Aber damit wird halt geworben und das ist halt das, was atemberaubend ist.
Ja.
So. Und damit wird aber natürlich in jeglicher Hinsicht immer viel gespielt und es funktioniert als Marketing.
Ja, ich meine, das ist halt Werbung, ne?
Ja.
So ist es halt. Zu dem, was du vorher gesagt hast, mit dem die Bedingungen für, damit man halt mit einem Smartphone irgendwie Filme machen kann, hatte ich dir das erzählt? Das iPhone-Review von Alexi Bexi?
Du hast es erwähnt vorhin in der Pause, aber ich habe es mir noch nicht angeguckt.
Das kann man sich auf jeden Fall mal geben, weil der hat tatsächlich einfach, um das neue iPhone 13 Pro zu testen, haben die ein Drehbuch geschrieben, haben eine Produktion geplant und dann einfach einen Kurzfilm damit gedreht. So, um halt mal zu gucken, okay, was sagt so ein professioneller Kameramann dazu? Ist das richtiges Arbeiten? Was sind so die Schwierigkeiten und so? Und das finde ich tatsächlich, den Ansatz fand ich ganz cool und auch ganz interessant. Und wenn man sich das anguckt, dann siehst du es natürlich so. Aber es ist trotzdem schon beeindruckend, was halt mittlerweile so möglich ist. Und da war halt nicht so mit externem Objektiv und so, sondern halt wirklich mit dem Gerät selbst dann gedreht. Also das lohnt sich auf jeden Fall mal zu gucken.
Und da geht's aber auch, von da kann man auch weitergehen. Wir gehen hier gerade nacheinander. Wir haben beide heute gearbeitet und es ist fast 22 Uhr. Aber auch von da aus kann man quasi weitergehen und sagen, es funktioniert. Und vielen Leuten wird es wahrscheinlich gar nicht auffallen, aber das sind dann halt die Leute, die sich damit auseinandersetzen, sind da immer auch deutlich kritischer, weil sie es natürlich sehen. Und wenn du es, ne, ich sag mal, wenn du sowas Fachpersonal zeigst, würden die da natürlich deutlich eher drauf gucken. Aber gerade wenn du Filme machst, die sind nicht für andere Filmemacher in den meisten Fällen, sondern für den Endkunden. Und der hat natürlich längst nicht so einen kritischen Blick. Und dann gibt es natürlich auch nochmal dieses Selbstkritischsein.
Ja.
Weil man in den meisten Fällen deutlich kritischer mit sich selbst ist als andere, das mit einem sind. Und da ist es definitiv so, dass eine gute Story viel mehr wert ist als gutes Equipment.
Ja, definitiv.
Weil dann hast du jemanden, dann mach das mit deinem iPhone oder mit deinem Smartphone oder mit deiner alten Nikon Coolpix, keine Ahnung was, Kamera.
Okay, die würde ich vielleicht nicht mehr machen.
Aber du hast halt, dann hast du was ein Bild aufnehmen kann und kannst damit deine Story erzählen. Ja. Ist besser, als wenn du eine 80.000 Euro Red hast und irgendwie
ein Slow-Motion-Film
hast, oder? Langweiliges Leben hast. Also, ne, das ist da, ja. Da kann man definitiv sagen, es gibt gewisse Technik, die einen weiterbringt und das Ergebnis irgendwie bringt oder unterstützen kann, was man sich vorstellt, aber es ist definitiv nicht der wichtigste Punkt in der Umsetzung eines Kameramanns oder Fotografens. Ja. Gerade mit der Technik, die durch AI und also eine künstliche Intelligenz immer viel mehr kann, als das irgendwie selber geht. Gerade mit Smartphones, die so einen Porträtmodus haben, sind ganz viele Leute so, ja, das kann ich, so das, was du mit deiner Kamera machst, das kann ich mit meinem Handy ja auch machen. Ja, kannst du. Also deine Kamera kann das quasi nachmachen, was meine Kamera oder dein Smartphone kann das nachmachen, was meine Kamera macht. Aber ich, der dahinter steht, macht das Foto, was dann cool aussieht. Und nicht die Kamera macht das coole Foto.
Ja.
So.
Ja, das ist
halt ein Werkzeug. So.
Ja. Und du musst halt wissen, damit umzugehen.
Absolut.
Und jetzt habe ich vergessen, was ich sagen wollte. Ach so, weil es gibt gewisse Technik, die einen weiterbringt. Es ist halt so, da ist eigentlich meine alte Olympus ist da eigentlich das beste Beispiel. Es geht ja erstmal darum, sozusagen irgendwo anzufangen und Techniken kennenzulernen und ein Wissen aufzubauen. Und wenn man dann die Technik, die man hat, ausgereizt hat, dass man sagt, okay, ich habe damit jetzt in mal, keine Ahnung, ich habe Langzeitbelichtung gemacht, ich habe Sportfotografie gemacht, ich habe dieses, das und jenes ausprobiert, habe damit fotografieren gelernt, ganz viel gemacht. Und jetzt bin ich aber an einem Punkt, wo das Werkzeug nicht mehr gut genug ist. Ja, das heißt, am Anfang hattest du einen ganz normalen Hammer und weißt, wie man Nägel ins Holz schlägt. Und dann wirst du aber Zimmermann. Dem Zimmermann wird dann dieser ganz einfache Standard-Baumarkt-Hammer wird dann nicht mehr reichen, weil dann geht es nicht mehr nur noch darum, einfach nur Nägel in die Wand zu hauen, ins Holz zu hauen, sondern vielleicht auch mal, ich bin natürlich kein Zimmermann, ich weiß nicht, was ein Zimmermann sonst so macht, aber der Anforderungsbereich wird dann größer und das Werkzeug ist dann limitiert. Und das ist dann halt der Punkt, wo man dann sagen kann, okay, ich habe mich jetzt jahrelang mit natürlichem Licht beschäftigt. So, das heißt, das gegebene Licht, damit kann ich arbeiten. Jetzt möchte ich einen Schritt weiter gehen. Dann kommt man halt dahin, dass man dann vielleicht mal Licht dazu nimmt. Es kann Blitzlicht sein, es kann Dauerlicht sein, spielt keine Rolle. Ja, also, dass man halt einfach nicht den dritten Schritt macht, bevor man den ersten Schritt macht. So, für mich wäre jetzt, keine Ahnung, so eine Mittelformatkamera. So, und dann plötzlich hier so Fashion-Studio-Geschichten so. Das wäre halt für mich der absolute Overkill. So, ja. Und an sowas kann man sich dann ja aber rantasten.
Definitiv.
Dass man halt erstmal irgendwelche Grundlagen lernt und dann eben merkt, so, okay, jetzt kommt meine Kamera, egal ob Foto oder Film, hat an seine Grenzen und dann kann man halt den nächsten Step machen. So, weil man sich sonst halt einfach total limitiert und sagt, na, ich kann das nicht, weil ich habe das Equipment nicht. Ja, aber dann hol doch erstmal das Beste aus dem raus, was du halt hast.
Ja.
So.
Ja. Tja, Tim, jetzt wäre natürlich interessant, was du zu dem ganzen Thema denkst. Schreib uns doch gerne mal. Eigentlich hätten wir vorher von ihm einfach mal eine Sprachnachricht oder sowas einholen müssen. Aber ja, ist, das glaube ich, ist ein ganz guter Input gewesen, mal wieder in unserer typischen Art irgendwie nach links und rechts ein bisschen ausgeholt. Aber ich glaube, das gibt einen ganz guten Insight dazu, was das Gear Acquisition Syndrome ist und wie viel davon sinnvoll ist und wie viel nicht. Oh. Und das ist eigentlich ein ganz gutes Ende, oder?
Ja, richtig. Aber wir haben ja auch natürlich noch unsere Playlist und Empfehlungen.
Das ist richtig. Dann können wir mal mit der Empfehlung ansetzen, die ich am Anfang gesetzt habe, und gebe da einen Shoutout an die Schwester von Jana, die da mit ihren selbstgemachten Klamotten und Co. unterwegs ist. Und das ist mein Shoutout für diese Folge. Ihr findet das Ganze unter Etsy, aber am einfachsten ist es wahrscheinlich über Instagram. Und der Instagram-Account heißt Sarah Sander Germany. Alles zusammengeschrieben. Sarah mit H am Ende. Und genau, da einmal hingehen und da anschauen. Auch schöne Bilder und viel Mitleiden. Wie gesagt, Bettwäsche, Bademäntel, Röcke, Hosen, Kleider.
Was das Herz begehrt.
Alpaka-Socken. Alles Mögliche.
Die Alpaka-Socken sind besonders wichtig.
Die sind besonders wichtig. Genau, von daher, das ist meine Empfehlung, wenn ihr cozy shit handmade kaufen wollt.
Crazy. Ich bin gerade, also ich habe mir tatsächlich vorher keine Gedanken gemacht, was ich empfehle.
Shame. Shame? Ich mir auch nichts während des Podcasts entstanden.
Ja, okay. Aber vielleicht, weil ich das gerade aktuell einfach geguckt habe, ist eine Netflix-Serie. Ich glaube, wir haben da heute ganz kurz drüber gesprochen. Oder haben wir? Mm. Sex Education.
Haben wir nicht drüber gesprochen, hab gestern mit der dritten Staffel angefangen.
Ah ja, genau. Viele haben das natürlich schon gesehen, weil es auch gerade in Deutschland relativ weit oben ist, weil es jetzt gerade eben die dritte Staffel gibt.
Ja.
Ich finde es filmisch, finde ich es total cool umgesetzt. Ich finde es schauspielerisch, also wie es erzählt ist, so, finde ich es auch super. Und es geht halt einfach, ja, um Sex. So. Also, das klingt jetzt sehr plump, aber um wirklich alles, was dazugehört. So um Teenager, die halt das Ganze so erfahren, so wie der Umgang damit so ist, auch in eher traditionellerem Milieu ist vielleicht das falsche Wort, aber ja, halt, wie veraltet der Umgang damit sein kann für ein Thema, was eigentlich irgendwie jeden betrifft und so. Und das halt wirklich mit einer supergeilen Prise Humor immer und ja, so. Also es ist so die Mischung aus tatsächlich lehrreichem Wissen, weil da sind auch, glaube ich, Sachen bei, die man so wirklich einfach so mitnimmt.
Ja.
So. Aber halt auch der Humor dazu, dass ich mache das total gerne. Ich mache das total gerne gucken, so echt zwischen Lachen und Weinen gefühlt alles dabei.
Ja. Ich habe tatsächlich gestern, als ich mit der dritten Staffel angefangen habe, habe ich auch irgendwie zwischendurch mal ein bisschen, ich kann das ja nicht immer so ganz abschalten, geguckt, so, ne, wie ist das gefilmt, wie ist das aufgesetzt.
Ja.
Und es wird eigentlich fast nie auf Augenhöhe gefilmt. Es ist entweder von oben drüber oder von unten drunter.
Echt?
Also es ist leicht entweder leicht untersichtig oder leicht von oben herab.
Ja.
Und immer sehr nah dran und weitwinklig. Und dann halt aber trotzdem Unschärfe, weil halt der Abstand zum Objekt relativ gering ist. Aber es ist immer, also es sind häufig starke Verzerrungen, zum Beispiel bei dem ehemaligen Principal, Schulleiter,
ja,
der ja auch sehr versteift
in seiner Art und Weise
ist. Nee, immer von oben, also von oben herab wird er gezeigt, weil er ja eigentlich ist er als Schulleiter ja eine Person, auf die man hochguckt, aber weil er halt in seiner Art und Weise so komisch und versteift und weird ist.
Wird er immer klein gemacht.
Exakt, genau, weil er sich wahrscheinlich selbst irgendwie so sieht.
Ja, guck und mal, diese Berufskrankheit habe ich gar nicht.
Ja, ne? Sei froh. Ich habe da halt aber gestern wieder mal ein bisschen drauf geachtet und es ist lustig, es ist sehr wenig wirklich auf Augenhöhe, es ist immer, und es wird sehr viel tatsächlich, also es ist wenn man drauf achtet, es ist kein typisches Film, es ist nicht so Doku-Soap oder ähnliches, wo es viel um Abfilmen geht. Genau, es ist auf jeden Fall anders gemacht und halt auch viel, weil es immer auch viele komische Situationen auch einfach in der Story gibt. Ja. In jegliche Richtung von irgendwie Kinks, also ne, irgendwie Vorlieben in jegliche Richtung oder ähnliches, was halt auch immer als ein bisschen weird dargestellt wird mit irgendwie Alien-Sex oder
keine. Ja.
Wird da viel auch tatsächlich mit der Kameratechnik und Einstellungen gearbeitet. Könnt ihr auf jeden Fall mal drauf achten. Ist auf jeden Fall untypisch.
Ja, und es lohnt sich einfach, also inhaltlich und aber auch technisch, sich das mal anzugucken.
Ja, definitiv.
Das ist, echt ganz gut. Vielleicht muss ich das nochmal gucken. Aber also jetzt, wo du sagst, habe ich so ein paar Szenen im Kopf, wo das genau drauf zutrifft. Mhm. Auch in diesem abgewrackten Toilettenhäuschen.
Ja.
Das ist auch immer entweder so von oben so über den Rand rüber gefilmt sozusagen oder halt so ein bisschen Spy-mäßig von unten.
Ja.
Stimmt. Ja, witzig. Nee, aber ey, das habe ich zum Glück nicht. Ne? Also ich kann ganz viele Serien und Filme kann ich so gucken, was bei mir immer kommt, sind so Schnittfehler.
Ja.
So, wo du denkst, oh Freunde.
Aber also es ist inzwischen auch deutlich besser geworden bei mir. In meiner Ausbildungszeit, wo ich auch ganz viel geschnitten habe, war das Katastrophe. Ich konnte keinen Film gucken, ohne nicht Anschlussfehler oder keine Ahnung was zu sehen.
Ja.
Das war wirklich schlimme Berufskrankheit. Ja. Aber das konnte ich inzwischen ablehnen. Aber mir fällt es auch einfach aktuell nicht so stark auf, weil ich wirklich kaum irgendwie Film konsumiere. Aber ja. Ich habe, wenn man einfach mal nur Sex Education eingibt bei Google und auf Bilder geht, sieht man tatsächlich schon, dass wirklich ein Großteil der Mitschnitte auch entweder, also viel von unten gefilmt ist.
Ja.
Ja, aber nee, also kann ich mich mit anschließen. Ist auf jeden Fall eine cool gemachte Serie.
Ja, definitiv.
Und ein lustiges Thema. Dann kommen wir einmal zu unserer Playlist.
Oh ja.
Die ist ja jetzt inzwischen auch, ich glaube, die letzte Folge haben wir als Doppelfolge aufgenommen.
Mhm.
Und ich glaube, da haben wir einfach gesagt, wir kriegen das irgendwie hin. Wir haben es auf jeden Fall hingekriegt.
Also es gibt jetzt eine Playlist.
Allerdings nicht auf dem eine kleine Cola ohne Eis Account, sondern
auf meinem, ich habe eine Playlist erstellt, die heißt eine kleine Cola ohne Eis, genauso geschrieben wie der Podcast mit K. Das Geile ist, ich hatte bei Instagram ja gefragt nach einem Top-Song, auch eine Umfrage gemacht.
Ja.
So, und unser Engagement bei Instagram, das geht durch die Decke. Meine große Schwester war die Einzige, die geschrieben hat und sie hat geschrieben, ich kann mich nicht entscheiden. Das erdet uns natürlich. Wir sind von unserem Podcast-Höhenflug katastrophal abgestürzt. Von daher können wir ja aber einmal...
Ich finde das übrigens gerade nicht. Ich habe es parallel gerade bei Spotify eingegeben. Ich finde
Das wäre natürlich toll. Jetzt reden wir da seit 3 Folgen drüber und man kann sie nicht finden.
Ja, das ist das Gute von unserem Höhenflug, von dem wir gerade runtergebracht worden sind. Das hört uns eh keiner zu. Deswegen hat auch noch keiner nach der Playlist gesucht.
Warte mal. Aber ich habe die doch öffentlich. Auf Apple Watch. Die ist öffentlich. Als gemeinsam freigeben? Nee, das wollen wir nicht.
Ja. NKKOE oder eine kleine Cola ohne Eis?
Ausgeschrieben.
Ja, ausgeschrieben finde ich nichts. Hier, da finde ich nur die Podcast-Folgen.
Was? Okay, muss ich nochmal ran. Weil hier. Kannst du
nachmachen? Ah, warte mal, das hat das gleiche Bild. Jetzt muss ich natürlich gerade gucken, ob ich das.
Ja, nicht es ist das gleiche. Habe. Vielleicht muss ich das nochmal ändern und dann irgendwie so in grün oder so. Nee, grün passt nicht, aber irgendeiner Kontrastfarbe. Du kannst auch nach Playlisten filtern. Mein Freund.
Podcast-Folge.
Hier oben. Folge. Kannst du auf Playlist gehen?
Ja, das wird mir gerade irgendwie nicht angezeigt.
Schlechter Laptop.
Oh, warte mal, war ich gerade vielleicht in der falschen Suche?
wir haben auf jeden Fall...
Nee, also, ach so, die Suchmöglichkeiten werden eingeschränkt, je mehr Wörter ich eingebe, habe ich das Gefühl.
Okay. Naja, es ging auf jeden Fall beim letzten Mal kurz darum, so einer der Top-Songs, die einen so das ganze Leben schon begleiten.
Das stimmt. Ich finde es immer noch nicht. Also wenn ich jetzt nach Playlist gehe.
Aber, also ja gut, dass ich das jetzt finde, ist klar, weil ich die angelegt habe.
Aber kannst du mir das uns vielleicht mal per AirDrop schicken oder per iMessage oder sowas? Ja. Dass ich mal gucken kann, ob ich sie dann sehe.
Warte. Kann man doch hier teilen, oder nicht? gefallen. I send it to you, my friend. An Leon. Ba-bing. Das müsste eigentlich funktionieren.
Ja, da ist er.
Okay, dann packen wir den Link vielleicht in die Bio.
Das ist eine gute Idee.
Weil ja, dann, das machen wir. Kann man darüber gehen. Also, einer der Songs, die dich dein Leben lang begleiten. Jetzt bin ich gespannt.
Bei mir ist es von Queen Bohemian Rhapsody. Glaube ich, sehr, sehr, sehr bekanntes Lied.
Ja.
Liegt einfach daran, dass meine Eltern beide früher Queen-Fan waren, mein Vater, glaube ich, noch mehr.
Ja.
Und auch ja ein Lied, ich weiß, noch eine, vielleicht direkt eine Empfehlung dazu. Queen, der Film. Mega. Ja. Und da wird es auch so ein bisschen thematisiert, dass, also Bohemian Rhapsody, was ist das deutsche Wort für Rhapsody? Ist das nicht auch eine, also Ballade oder sowas?
Weiß ich nicht.
Naja, auf jeden Fall. Also es ist irgendwie ein 7 Minuten langes Lied oder sowas.
Ja, stimmt.
Was extrem viele Thementypenwechsel hat. Was nicht typisch Chartmusik ist. Auch zu der Zeit nicht war. Und es auch damals irgendwie ein Drama drum gab, ja, kommt sowas überhaupt auf die Platte oder nicht? Und dann ja, haben sie gesagt so, ja, wenn ihr das nicht wollt, dann sind wir weg zu ihrem Management. Und dann ist es rausgekommen und war irgendwie, keine Ahnung, wie viele Wochen auf Platz 1, weil es durch die Decke gegangen ist. Und es ist halt einfach dadurch, dass es so vielfältig ist, alles in einem Lied. Man kann super gut mitsingen. Und mich begleitet es halt einfach durch, ja, weil es sich irgendwie in der Kindheit fühlt, tatsächlich früher viel noch irgendwie auf Schallplatte gehört von meinem Vater, der die halt aus seiner Jugendzeit noch gesammelt hat und halt seinen Schallplattenspieler noch irgendwie zu Hause stehen hatte. Und ja, es ist ein Lied, was ich eigentlich immer hören kann und das irgendwie immer cool ist.
Ja, kann ich nachvollziehen, auf jeden Fall.
Ja.
Das ist so ein Gassenhauer. Das geht immer. Also, ja, das weißt du, immer. Das stimmt schon. Ja, bei mir ist es tatsächlich.
Lemon Tree.
Nee, tatsächlich nicht. Geht auch immer, aber geht auch schnell auf die Nerven. Ja. So. Nee, tatsächlich ist es bei mir Linkin Park.
Ja.
In the End.
Ah ja, okay.
Liegt einfach daran, dass ich das auch in meiner Jugend hat mich das Lied durch eine schwere Zeit begleitet.
Ja.
Und jetzt rückwirkend nach dann dem Selbstmord von Chester Bennington,
ja,
hört oder habe ich angefangen, Linkin Park Texte auch anders nochmal zu hören. So, wenn man dann weiß, wie kaputt dieser Mensch war.
Mhm.
Und für mich ist dieses Lied aber tatsächlich gar nicht negativ behaftet. Also ich erinnere mich dann immer auch an diese Zeit zurück natürlich.
Mhm.
Aber es ist auch etwas, was mir da rausgeholfen hat. Sprich, ich habe eigentlich sozusagen das Positive dann damit verknüpft. Und das ist einfach ein Lied, was mir persönlich irgendwie viel, also ja, Kraft gibt, klingt vielleicht falsch, aber einfach so, das hat einfach für mich eine gute Energie.
Wie ist das bei dir mit englischer Musik? Ich kann zum Beispiel, ich höre wenig deutsche Musik, weil ich da halt bei den Lyrics nicht weghören kann. Und ich kann aber bei englischen Lyrics, ich verstehe es, so, ich würde sagen, ich spreche ganz gut Englisch und verstehe auf jeden Fall auch ganz gut. Aber ich kann da gut weghören und auch irgendwie gut Lieder hören, ohne auf den Inhalt quasi groß achten zu können, weil halt das Gehirn nochmal übersetzen muss und da quasi dann eine gewisse Barriere ist. Deswegen ich da gut auch abschalten kann und einfach so hören kann, wie es das bei dir ist.
Ohne zuzuhören,
meinst du?
Nee, ist bei mir tatsächlich das Gleiche. Also tatsächlich kann ich, nee, bei Englischen, also bei Deutschen ist es schwierig, weil man es halt direkt versteht. Englischkenntnisse sind ähnlich, so wenn es jetzt nicht übler Slang ist oder so, oder derbe genuschelt, dann schon verstehen, aber ist bei mir auch so, also dass man auch wirklich einfach die Musik laufen lassen kann, ohne die ganze Zeit irgendwie über den Text nachzudenken. Ja. Das ist bei mir genau das Gleiche.
Ja. So mein Lieblingsbeispiel ist dafür immer so, ich bin jetzt kein großer Rihanna-Fan, aber ne, irgendwie Umbrella war früher irgendwie krass in den Charts. Und wo ich dann so denke, so irgendwie Umbrella, Ella, Ella, und dann denke ich mir so, ja, okay, so irgendwie, dann das
wegen
ist,
Schirm.
genau, wenn du es so übersetzen würdest. Aber ne, es ist dann, es funktioniert für mich, weil es nicht meine native Sprache ist,
ja,
weil über die, weil es rein, dann ist es für mich Melodie, ohne dass es ein Text sein muss, ne? Und darüber ist es dann okay, weil es passt in das Lied hinein. Aber genau das, wenn ich mir das übersetzen würde, würde ich so denken, so, nee, aber das, also wenn ich jetzt Ami oder Brite wäre, ich weiß nicht, ob ich Bock hätte, mir das anzuhören, weil warum zerbricht die das Wort so und wiederholt, also weißt du so, das ist, ich glaube, ich würde zu sehr drüber nachdenken, dass ich das hören könnte. Deswegen ist das vielleicht gar nicht so schlecht, irgendwie auch nicht unbedingt Native English Speaker zu sein, um auch irgendwie den Großteil der Musik, den es so auf der Welt gibt, der ja auch tatsächlich Englisch ist, sorgenfrei hören zu können und einfach quasi auf den Flow und die Melodie des Lieds zu gehen und nicht unbedingt auf den Inhalt.
Yes.
Ich bin immer wieder überrascht, was ich gerne mache bei Musik ist, wenn ich zum Beispiel irgendwie in Filmen oder so, wo hatte ich das denn letztens? Ich habe letztens irgendwie eine kleine Doku oder sowas geguckt.
Nicht eine kleine Cola?
Ich habe keine kleine Cola angeguckt. Oder was war das? Nee, es war eine Serie. Ich weiß es nicht, auf jeden Fall. Und da war halt in der Szene, hat dann halt, also es war ja genau, serisch, also es war fiktiv, es war keine Doku. Und dann war irgendwie, der kleine Junge war irgendwie wütend und aber gerade so in der Pubertät und hat halt seinen, ich weiß nicht, französischen Rap oder sowas angemacht. Ich habe das halt von dem Flow einfach, ich habe zwar Französisch in der Schule, aber es ist absolut nichts von hängen geblieben. Und das passte aber irgendwie, der Beat war aggressiv und düster und sich so übelst geil und direkt so nochmal geguckt, okay, gibt es da eine Stelle, wo irgendwie keine Nebengeräusche sind und dann Shazam rangehalten, um das Lied rauszuholen. Ja. Und das finde ich manchmal total geil, dass man halt auch mal, also einfach aus quasi aus Film oder sowas halt sich auch Musik ziehen kann.
Ja.
Und die halt nicht jetzt irgendwie Mainstream-Kram ist, sondern dann quasi vielleicht auch irgendwie im Sinne vom Film günstige Lizenzgebühren hatte oder so.
Was? Niemals.
Aber auch einfach mal aus dem Englischen drüber hinaus. Also zum Beispiel, Jan hat mir irgendwie letztens mal griechischen Rap irgendwie gezeigt und ich dachte so, okay, das klingt eigentlich auch ganz geil, ne? Weil dann verstehst du wirklich absolut nichts.
Nee.
Und dann kommt es aber umso mehr auf den Flow und irgendwie den Beat an.
Ja.
Und auch, oder auf Französisch kann, also
auch gerappt, mega Rap krass kann klingen. Mega, mega geil sein.
Und von daher, ist auf jeden Fall immer cool, mal von Sprachen, die man auch wirklich gar nicht beherrscht, einfach mal irgendwie Musik reinzuhören.
Ja, auf jeden Fall bin ich bei dir. Ja, so, Playlist haben wir, Empfehlungen haben wir.
Dann war's das.
War's das.
Runde Nummer, 58 Minuten.
Läuft bei uns.
Ja. Jetzt muss ich, wenn ich das schneide, ist es dann so, 26 Minuten.
Ja, bitte, mach das genauso. Machst das genauso.
Weil ich noch gekürzt habe? Nein, so kurz wird es nicht, aber na, obwohl, das ist ja vielleicht gar nicht mal, also ich weiß nicht, ob es wen interessiert, aber wir sind jetzt durch mit dem Podcast und wir sind ziemlich genau bei 59 Minuten Aufnahmezeit. Ihr seht dann ja anhand der Podcastlänge, wie viel wir rausgeschnitten haben. Ja. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuhören und wir hören uns in der Folge 10. Dafür müssen wir uns irgendwas ausdenken oder uns einen Gast nochmal reinholen.
Irgendwas Special machen.
Genau, weil das ist unser Jubiläum ist falsch.
Aber 10 Folgen ist schon cool.
10 Folgen ist cool.
Auf jeden Fall.
Okay.
Sehr gut. Dann
macht's gut.
Haut rein.
Tschüssing.